Wir werden heute mit unserer Betrachtung der Königszeit fortfahren, auch eine letzte Zeit. Da ging die 400-jährige Königsherrschaft David und seiner Söhne schon dem Ende entgegen. Wir haben letzten Sonntag gehört, wie Gott auf eine außergewöhnliche Weise Jerusalem und den Rest des Volkes Juda gegen diesen übermächtigen König der Assyrer gerettet hat. Und ich möchte wohl zu gerne weiterlesen, zweite Buch der Könige, Kapitel 20, erster Vers. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte er sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn und sprach: Ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungefährdem Herzen gelebt und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Und es geschah, Jesaja war noch nicht aus der Innenstadt hinausgegangen, da geschah das Wort des Herrn zu ihm: Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen, siehe, ich will dich heilen. Am dritten Tage wirst du ins Haus des Herrn hinabgehen. Und ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Und aus der Hand des Königs von Assur will ich dich und diese Stadt retten, und ich will diese Stadt beschirmen um meines Willen und um meines Knechtes Namens willen. Was ist das Erste, was wir daraus lernen?
Du wirst sterben,
er hat es geglaubt. Wenn er es nicht geglaubt hätte, hätte er es weggejagt und gesagt: Was ist das für Blödsinn? Dann wäre er gestorben.
Ja, aber weil er es ja gehört hat,
er hat ja anders reagiert. Gibt vorneweg noch was ganz Wichtiges?
Also mir wurde jetzt bewusst, dass jetzt hier nach dieser psychischen und weiß ich was, leugnerischen Anspannung, was da im Vorfeld alles gelaufen ist, dass ihm das wahrscheinlich dazu gebracht hat, dass er todkrank wurde, auch in diesen Tagen. Also.
Richtig. Ganz richtig. In diesen Tagen. Das ist das Erste, was mir auffällt. In diesen Tagen riesiger politischer Veränderungen gibt es immer noch persönliche Schicksale. Und die Hypothese von Marianne, dass diese Krankheit mit dem Druck zusammenhängen könnte, was er vorher durchlitten hat, wird durch eine zweite Stelle in dem Text, den wir gerade gelesen haben, nämlich gestützt, also verstärkt. Also diese Hypothese, ja, das ist erstmal nur eine Vermutung. Das wird aber dadurch gestützt, dass wir in dem kurzen Text einen zweiten Hinweis lesen, der diese Vermutung sehr wahrscheinlich macht. Vers 6. Gott selber stellt diesen Zusammenhang her. Hiskia betet zunächst nur für sich selber. Und die Antwort Gottes bezieht sich auch auf dieses persönliche Gebet. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich will dich heilen. Und zwar nicht, das ist keine schlagartige Heilung. Am dritten Tage wirst du ins Haus des Herrn gehen. Auch, also es gibt einen Genesungsprozess. Ihr Lieben, ich finde das so wichtig, dass wir, wenn wir solche Geschichten in der Bibel lesen, das ernst nehmen und mal diese Details auch wahrnehmen. Das hilft uns nämlich, mit komischen Ideen oder komische Ideen zurechtzurücken. Eine komische Idee ist, dass Leute denken, wenn sie beten, wird sofort alles geändert werden. Und das hilft doch, dass ich keine Problematik habe. Das Problem ist, wenn man sowas betet und hat die Arbeit schon geschrieben, ist das sehr viel schwieriger, als wenn man das betet. Wenn man anfängt zu lernen, beten hilft, keine Frage. Aber das hat gewisse Gesetzmäßigkeiten, Regeln. Und hier eine Kleinigkeit kann man hier merken: Gott hört zwar sofort. Und das Beten ist hier nicht nur das, was Hiskia sagt, sondern auch was er tut. Man kann sagen, Weinen ist ein Gebetsverstärker. Wie wir wissen, das Auto. wenn die was wollen, ist für die Eltern sehr viel schwieriger, nicht zu hören, wenn sie dann ernsthaft weinen. Ich will damit nicht einen Erzwingungsnerven das Wort reden, dass wir versuchen, Gott damit zu beeindrucken, dass wir dann jedes Mal heulen, wenn wir was wollen. Aber wir sind seine Kinder. Und wenn wir wirklich in Not sind, dann merkt ihr das. Aber selbst wenn ihr die Antwort bekommt von dem Gebet, bis Gott die Antwort durch Jesaja, der dann wieder zurückgeschickt wird, vergehen vielleicht eine halbe Stunde. Aber der Genesungsprozess dauert dann drei Tage. Finde ich immer noch schnell. Ich habe ganzes Jahr im Krankenhaus gelesen. Aber anhand solcher Geschichten habe ich damals schon gewusst, dass auch wenn Gott versprochen hat, das nicht am selben Tag sein muss. Ich habe an dem Abend, Miri war dabei, als ich in die Klinik eingeliefert worden bin, gefragt, Herr Doktor, aus medizinischer Sicht habe ich noch eine Chance. Wenn nicht, dann fliege ich mit meiner Familie, mit meiner Frau nächste Woche nach Israel, weil sie sich das seit 20 Jahren gewünscht hat und unsere Kinder haben uns die Reise bezahlt und ich habe extra keine Rücktrittsversicherung abgeschlossen. Hat der Doktor geantwortet, wenn wir morgen anfangen mit der Chemotherapie, haben Sie eine Chance. Wenn Sie nach Israel fliegen, kommen Sie noch hin, aber nicht mehr zurück. Da habe ich gesagt, okay, also, wie lange dauert dann die Behandlung? War so weit fortgeschritten, wie das bei Ihnen ist, müssen Sie mindestens mit einem Jahr rechnen. Da habe ich gesagt, Herr Doktor, Gott hat mir gesagt, ich werde wieder gesund, bei mir geht das schneller. Ich war 2,5 Jahre. Von daher hat es jetzt hier ganz einfach. 3 Tage, es geht nicht. Was wir wissen müssen, auch die unmittelbare Erhörung von Gebeten braucht Zeit. Deswegen sagt er uns, werft euer Vertrauen nicht weg, weil das eine große Belohnung ist. Deswegen, ihr Lieben, wenn wir Gott ernst nehmen, müssen wir ihm auch Zeit geben. Gott sagt also, du wirst in 3 Tagen gesund sein. Er sagt, warte, ich will dir noch 15 Jahre zusätzlich schenken. Und dann zurück. Und aus der Hand des Königs von Assyrien will ich dich und diese Stadt retten. Und will diese Stadt beschirmen für meine Sendung und für meines Mikros. Und deswegen schließe ich das Marianne's Entdeckung, dass die Krankheit des Kia tatsächlich mit dieser enormen Last zusammenhängt, also mit diesem seelischen Druck, den er vorher ausgedrückt hat, weil Gott selber die Genesung des Hiskia in einen Zusammenhang stellt mit dem zukünftigen Schutz der Stadt. Was lernen wir daraus? Das ist immer wichtig, dass wir einerseits die Details ernst nehmen, aber dass wir andererseits auch abstrahieren, das heißt ableiten, welche Grundinformationen.
Ich denke in den Kapitel zuvor, wo er selber sich einsetzt und erstmal zu Jesaja geht und pflegt und dass er erst möge beten, dann geht er selbst und betet, bereitet den Brief aus. Und das ist ja alles Gott, in Gottes Willen geschehen, weil es hier heißt, er selber tat alles, was hat er sich ja auch selbst Feedback gegeben, dass er das tat, was Gott wollte. Mhm. Immer. Also das war gar kein Anlass.
Aber die Abstraktion heißt, es gibt keine geistliche Leidenschaft ohne psychosomatische Belastung. Ja, das ist wirklich ganz wichtig. Wenn wir die Geschichte der Könige mal lesen und das Lebensalter dieser Menschen mal angucken und ernsthaft mal lesen, welche Berichte zum Beispiel über das Alter dieser Männer geschrieben werden, da kann man lesen, dass David zum Beispiel, der Mann nach dem Herzen Gottes, in dem Alter gestorben ist, genau dem Alter, das ich jetzt habe. Wir lesen, dass er diese letzten Jahre schon so eingeschränkt war, dass er eine lebendige Wärmflasche mit ins Bett gekriegt hat. Als Beispiel, er war so verbraucht, dass sie ihm eine junge Frau mit ins Bett gepackt haben als Wärmflasche, weil das heißt, er konnte nicht mehr warm werden. Und es gab also keinen sexuellen Kontakt zwischen den beiden. Das zeigt mir, wie wenn jemand wie dieser Mann, der jahrelang auf der Flucht, der mit zu kämpfen, der die Verwaltung auf die Beine stellt, der in tausend Kämpfen war, die wir ja viele in den Psalmen nachlesen können, dass das Spuren nicht nur in seiner Seele und seinem Geist, sondern auch in seinem Körper hinterlassen haben. Nicht nur in seiner Seele und seinem Geist. Da war ein Mann des Lobpreises und der Dankbarkeit und der Hingabe. Aber körperlich hat er gebraucht. Und das, ihr Lieben, denke ich, begegnet uns hier bei Hiskia, genau. Wir haben uns gestern bei der relativ langen Fahrt hin und zurück, also jeweils eine Stunde, nämlich gerade über dieses Thema auch unterhalten. Wie ist das möglich, dass Christen krank werden können? Wo doch Jesus nicht nur unsere Sünden, sondern auch unsere Krankheiten ans Kreuz hinabgetragen hat. Wo er der große Arzt ist. Wo er tausende Menschen berührt hat und sie sind gesund geworden. Aber wir lesen zum Beispiel sowohl von den körperlichen Schwachheiten des Paulus, als auch von den Krankheiten der nachfolgenden Apostel. Timotheus soll Medizin nehmen, damit sein kranker Magen wieder in Ordnung kommt. Dass er jemanden, also einen seiner Mitarbeiter.
Ja. Also todkrank, auch wenn ich arbeite.
Und dann ging es ihm besser.
Ja, genau. Ganz krank zurückgelassen hat, weil er überarbeitet. Also die konnte mit ihm nicht weiterreisen. Wir haben gestern Abend über den Polen unter anderem auch über ein Missionar in Afrika gesprochen.
Trophimus war es.
Trophimus, danke schön.
Zweiter Timotheus.
Der unter dem Volk, wo er gedient hat, versucht hat, einer großen Hungersnot entgegenzuwirken. Die Hungersnot war so schlimm, dass Tausende sich um sein Haus gelagert haben, alle gehofft haben, er kann sie retten. Und am Ende ist er mit seiner Familie mit zu Hunger. So viel zu der Frage, wie können denn gläubige Leute oder solche ernsthaften Probleme haben? Ist es nicht so, dass wir so viel Glauben haben sollen, dass Gott alle Situationen verändert? Richtig, wir sollen Glauben haben. Wir können auch ganz ernsthaft Glauben haben. Aber wir sollten nicht denken, dass nur weil wir gläubig sind, alle Schwierigkeiten alleine aus unserem Leben weg sind. Deswegen ist, dass ihr auch in Deutschland immer noch mehr Schwierigkeiten und Verfolgung habt, nicht ein Zeichen von wenig Glauben, sondern dass ihr festhaltet am Glauben. Lesen wir ab Vers 7. Jesaja war also zurückgekommen und hatte diese Botschaft von Gott dem König gesagt. Und er sagte, bringt einen Feigenkuchen. Und sie brachten ihn und legten ihn auf das Geschwür. Da genas er. Und Hiskia sagte zu Jesaja, was ist das Zeichen, dass der Herr mich heilen wird und dass ich am dritten Tag in das Haus des Herrn hinaufgehen werde? Jesaja sagte, was wird dir das Zeichen vom Herrn sein, dass der Herr sein Wort, das er geredet hat, tun wird? Soll der Schatten an der Sonnenuhr 10 Stufen vorwärts gehen oder soll er 10 Stufen zurückgehen? Da sagte es dir, es ist dem Schatten ein leichtes, sich an der Sonnenuhr um 10 Stufen zu neigen. Nein, sondern der Schatten soll 10 Stufen zurückwärts gehen. Da rief der Prophet Jesaja zu dem Herrn und der ließ den Schatten um so viele Stufen der Sonnenuhr zurückgehen, wie die Sonne an den Stufen der Sonnenuhr des Ahas hinabgegangen war, 10 Stufen zurück. Was ist in diesen Versen bemerkenswert oder auffällig?
Also auffällig ist, wenn ich nochmal gesagt habe, dass Jesaja eine biologische Behandlung sozusagen macht. Durch was Einfaches, was man eigentlich essen könnte. Und das hilft sogar.
Ja, ist richtig. Wieder. Also so, du achtest sorgfältig drauf, Maja. Das ist schön. Das erste Auffällige ist. Der Prophet, der doch das Wort Gottes verkündigt hat, betätigt sich gleichzeitig auch als Frau. Was lernen wir wieder daraus?
Von mehreren Gnaden, ja. Prophetie und Heilung.
Ja, könnte man so sagen. Aber, ja.
Da wollte ich auch sagen.
Das Wichtige ist, dass das prophetische Wort und die praktische Tat nicht im Gegensatz stehen, sondern sich einander ergänzen können. Die Zeit Jahrzehnten erbitterte Kämpfe in der Christenheit, Die einen sagen, wenn du Glauben hast, brauchst du keinen Arzt. Und die anderen sagen, wenn du einen guten Arzt hast, brauchst du Gott nicht zu versuchen. Und ich halte nichts von diesem Entweder-Oder. Weil die ganze Bibel voll ist von dem sowohl als auch. Und wenn wir alleine mal sorgfältig gucken, wie Jesus geheilt hat, dann werden wir auch dort feststellen, dass das extremst unterschiedlich gewesen ist. Zu dem einen hat er nur ein Wort gesagt. Den anderen hat er die Hände aufgelegt oder ihn auf eine andere Weise berührt. In einem Fall ist er bzw. seine Kleidung berührt worden. Einem Tauben legte die Finger in die Ohren. Einem Blinden spuckte auf die Erde, rührte ein Brei an und schmierte ihm das in die Augen. Um nur einige solche unterschiedlichen Beispiele zu sagen. Und ich hoffe, das macht uns selber den Geist offen, dass Gott viele Möglichkeiten hat und dass sich das Wort des Glaubens und die Handlung des Behandlung des Gesundwerdens überhaupt nicht ausschließen sind, sondern sich normalerweise ergänzen. Feigenkuchen ist was lecker. Ich denke, das ist trotzdem nicht zufällig, dass das was mit Feigen zu tun hat, sondern dass da ein kleiner Hinweis auf Adam und Eva ist. Gott machte ihnen, nachdem sie gesündigt hatten, Feigen, eine Schürze aus Feigenblättern. Und ich denke, so ist das jüdische, die jüdische Wahrnehmung, dass man nämlich solche Zusammenhänge beachtet. Dass Hiskia dabei an diese Heilung der Sündenfolge durch Gottes persönliches Eingreifen erinnert worden ist. Also dadurch, dass das ein Feigenpflaster gekommen ist, erinnert er sich an die Feigenschürze von Adam und Eva. Aber dass dort dieser Bezug zur Sünde hergestellt wird. Also in der Erinnerung. Dass Krankheit oft im Zusammenhang mit Sünde hat. Gott hat nicht die Feigenschürze selber gemacht, sondern er greift diese. Ich würde sagen, dieses Selbsthilfemittel auf und vervollkommt es. Diese Feigenschürze war ja eine Art Selbsthilfemodell von Adam und Eva. Und Gott nimmt das ernst und macht dann ihnen haltbare Schürze aus Tierfell. Und so funktioniert Glaubensstärke. Adam und Eva haben sich Schürze anleiten können. Das war ihre Selbsthilfemethode. Aber Gott reißt ihn die nicht runter und sagt, habt ihr nicht auf mich gehört, müsst ihr eben jetzt nackt rum. Schämt euch für immer. Sondern er nimmt diese unvollkommene Sache auf und macht sie dauerhaft, macht sie haltbar. Und wenn es heißt, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Oder wenn es heißt, dass Jesus uns als Hohepriester vor dem Vater vertritt. Wenn es heißt, dass Jesus Christus uns als Hohepriester wie ein Anwalt vor Gott vertritt, dann heißt das, dass Gott unserer Schwachheit entgegenkommt und uns aufhält, dass unser Glauben stärkt. Und bei Hiskia sogar zweimal. Einmal durch dieses Feigenpflaster. Wenn jemand starken Glauben hat, dann reicht das Wort Gottes. Hiskia hatte keinen so starken Glauben. Er hat das Wort Gottes gekriegt mit dem Prophet, er hat einen Feigenbrei auf sein Geschwür gekriegt und er hat zusätzlich noch ein Zeichen gekriegt, dass nämlich die Sonnenuhr mit einem Mal rückwärts geht. Was lernen wir davon? Ich hatte am Anfang gesagt, das Erste, was wir hier lernen, ist, dass Leiterschaft, und ich meine nicht nur geistliche Leiterschaft, Leitung einer Gemeinde oder eines Missionswerks, sondern auch Leiterschaft in der Familie. Da beginnt jetzt diese Last. Dass das immer mit Lasten verbunden ist. Und dass Lasten uns auf Dauer schwach machen. Für mich kein Problem, so ein Buch jetzt zu halten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das 20 Minuten so halten könnte. Und mit Sicherheit nicht bis morgen früh. Die Länge bringt die Last. Viele Menschen denken, Gott ist dann so, dass er nur wartet, bis wir endlich uns sagen, damit er uns dann ordentlich bestrafen kann. Aber das Gegenteil ist wahr. Er sieht unsere Schwachheiten und hilft uns auch. Und ihr Lieben, wir können das bei allen Leitern durch die ganze Bibel sehen. Ich wüsste keinen, der nicht irgendwann versagt hat. Aber Gott hat sich der Schwachen angenommen und hat sie immer wieder aufgerichtet und getragen. Und ich wünschte, dass wir mit diesem Wissen aus diesem Gottesdienst hinausgehen, dass Gott ein solcher Gott ist, der uns über Schwächen hinweghilft. Und wieder sehen wir die besondere Stellung des Propheten. Ihr habt vielleicht oft schon gehört, dass es ja diese drei Gruppen von Leitern gibt. Könige, Priester und Propheten. Im Neuen Testament wird uns gesagt, dass wir ein, also in Jesus Christus, ein königliches Priestertum sind. Das finde ich eine gewaltige Sache. Trotzdem finde ich das Prophetentum noch stärker. Hiskia war der König. Er hat gleichzeitig priesterliche Funktionen ausgeübt, indem er immer wieder das Haus Gottes aufgesucht hat und dort die, ich sag mal, die Probleme der Menschen Gott vorgelegt hat. Das ist ja priesterlicher Dienst. Das geschieht zum Beispiel in der Fürbitte. Wenn wir hier im Gottesdienst für andere Menschen beten, sehen wir priesterlichen Dienst. Und trotzdem, gerade in diesen beiden Funktionen, als Leiter, als König und auch im Priesterlichen, können wir schwach sein. Aber wir lesen nichts von dieser Schwäche bei den Propheten. Und ich denke, deswegen werden wir ermutigt, dass wir alle prophetisch dienen sollen. Was unterscheidet den Propheten von anderen Diensten im Reich Gottes? Er ist Gott alleine verpflichtet. Er richtet aus, was Gott will. In Worten, in Zeichen und in Taten. Wir lesen von der Schwäche des Hiskia und von seiner Wiederherstellung. Aber wir lesen nichts von irgendeiner Unsicherheit bei Jesaja.
Bei den Propheten, bei den Propheten zum Beispiel, bei den ohne Namen. Bei den Propheten gibt es da nicht auch so Verkehrshandeln?
Natürlich gibt es Verkehrshandeln, aber es gibt nicht diese Schwäche, nicht diese, nicht dieses.
Also bei Elia glaube ich, aber bei Jesaja gar nicht. Ne?
Auch bei Elia. Ganz gut. Nein, auch bei Elia. Natürlich gibt es körperliche Schwächen, natürlich gibt es mentale Schwächen. Also und trotzdem gibt es einen totalen Lehrstuhl. Dass der Elia, der einen Moment lang sterben wird, fährt in Feuerwagen in den Himmel. Okay. Und zwar nach Jahren. Nach Jahren. Er war, Gott ist ihm entgegengekommen und hat Elisa als sein Nachfolger bestimmt. Und trotzdem war Elia noch Jahre tot. Das heißt, diese prophetische Dimension ist der eigene Finger Gottes in der Situation gewesen. Nochmal, die prophetische Dimension ist so etwas wie der Finger Gottes in dieser Welt. Wir lesen das sowohl in der Situation, als Hiskia ganz verzweifelt war, als das erste Mal dieser Rabschake zu ihm kommt, als das erste Mal dieser Gesandte von dem assyrischen König zu ihm kommt und er zum Propheten geht und sage, bete du zum Herrn deinen Gott. Und er macht das, bis der König selber wieder beten kann. Als auch hier, wo der Prophet keine schöne Nachricht zu überbringen hat. Als auch eine Stunde später, als Gott ihn anweist, diese Nachricht wieder zu korrigieren. Als auch in der Situation, wo nicht sicher ist, wie mit dem Geschwür umzugehen ist. Jesaja nicht fragt, Moment, ich muss erstmal mit dem Doktor beraten, welches Pflaster ich da drauf packe, sondern er weiß, was er macht. Als auch bei dem Zeichen des rückwärts wandernden Schattens gibt es keine Unsicherheit für den Propheten. Und das, ihr Lieben, ist das, was ich seit Wochen predige und wünsche, dass wir zu prophetischen Menschen werden. Was ist das wichtigste Kennzeichen?
Ich kann es auf Gott verlassen.
Ja, das ist ein Ergebnis. Das wichtigste Kennzeichen ist, das Wort Gottes zu haben. Wir alle haben das Wort Gottes äußerlich. Und ich sage einfach von meinem Alter her, von den Erfahrungen, es ist ein entscheidender Punkt, ob ich das Wort Gottes in mir habe. um es sowohl zur gelegenen als auch zur ungelegenen Zeit weiterzugeben. Deswegen, wenn wir wirklich prophetische Menschen werden wollen, ist die wichtigste Voraussetzung, uns zu füllen mit dem Wort Gottes. Und das ist eine schwierige Situation heute, weil es natürlich tausend andere Möglichkeiten gibt, wodurch wir abgelenkt werden können. Es braucht neben dem geschriebenen Wort Gottes das lebendig gemacht werden durch den Geist Gottes. Und das hat was mit unserem Zeugnis zu tun, mit unserem gesprochenen Wort. Gottes Geist verbindet sich mit unserem Geist und es ist an unserem Reden zu. Und ich finde, ein gutes Training ist, das Wort Gottes zu reden. Wenn wir uns nicht trauen, zum Beispiel laut zu beten, dann ist das eben eine wunderbare Möglichkeit, das Wort Gottes zu beten. Und das ist keine minderwertige Art des Betens, sondern, das lesen wir zum Beispiel im Jakobusbrief, leitet jemand unter euch Schicksal, er betet. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalme. Und man kann sowohl die Psalmen beten, gerade wenn wir unter Druck sind, oder singen, gerade wenn es uns gut geht. Und über diese Bekenntnis des lebendigen Wortes Gottes wird unser eigener Geist aktiv, dass wir dann auch in Geist und Wahrheit beten. Amen. Amen.